Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, Ida, neue Woche, altes Setup. Immer noch Chamonix und Innsbruck. ja, los geht's. Hi.
Ja, wie geht's dir? Wie geht's es in Chamonix?
Unverändert gut, würde ich sagen. Nach wie vor sehr, sehr schön. Es ist, ja, es macht einfach Spaß. Ich muss aber tatsächlich zugeben, ich habe ein bisschen, also mir fehlt München. So schön es hier ist, also ich
lass
genieße
mich
es sehr.
Ja. Du hast die Videos gesehen vom Olympiaberg beim Taylor Swift Konzert.
Ja, genau, das hat's ausgelöst, wo ich mir dachte, schade, dass ich da jetzt nicht mit drin sitze in dieser Menschenmenge in einem Paillettenkleid und mitfeiern darf. Ja, absolut irre. Nee, das hat's nicht ausgelöst. Aber ja, ich vermisse ein bisschen meine Stadt. Aber nee, mir geht's hier sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Genau.
Das ist doch schön zu wissen, wo man zu Hause ist und irgendwie so nach sich auf das Nachhausekommen freuen, auch wenn es jetzt noch ein bisschen länger dauert, ist ja auch immer was Schönes.
Total, ja. Ich vermisse tatsächlich so ein bisschen meine Höhle daheim. Aber ja, es gibt nichts zu beschweren. Wie geht's denn dir?
Mir geht's sehr gut. Ich habe gerade Besuch von meiner kleinen Schwester Mimi. Mhm. Meine Eltern machen nämlich eine Alpenüberquerung wandernd. Und solange ist Mimi sozusagen bei uns abgeladen. Und es ist ganz schön. Es ist einfach was anderes, als wenn ich meinen Alltag so allein gestalte. Also was heißt allein? Logisch mit Johannes, aber halt doch eher allein mein Training mache, dann ein bisschen Haushalt, bisschen meine Aufgaben rundherum mache. Und es ist irgendwie ganz schön, wenn man jemanden dabei hat, der alles so mit so viel Freude miterlebt, mitmacht und hinterfragt und man irgendwie alles so ein bisschen nochmal mit Kinderaugen sieht. Ich finde, das ist ganz schön.
Was hinterfragt die Mimi in deinem Alltag?
Die Frage ist, was hinterfragt sie nicht? Nein, sie ist einfach ja sehr an allem sehr interessiert und ich finde, das ist ganz schön, weil halt schön. Irgendwie ja lässt es einen so nochmal bewusster werden, wie schön und privilegiert man es dann doch hier hat. So, also ja, ich finde, es ist einfach sind ganz schöne Tage.
Sehr schön, das klingt gut. Und das Wetter ist bei euch auch wahrscheinlich mega, oder?
Ja, wir haben echt, ich glaube, so viel Glück wie jetzt, wo sie da ist, hatte ich noch nie, wenn mich wer besucht hat. Wir haben wunderschönes Wetter und wir haben es jetzt ein paar Mal so gemacht, dass ich halt meine Longruns oder meine Läufe gemacht habe und wir uns dann an irgendeinem Gipfel getroffen haben und sie da mit Johannes hingewandert ist oder so. Und heute haben wir auch vor, abends zum Sonnenuntergang noch auf den Gipfel zu gehen. Wollen da auch ein neues Gipfelbuch hinlegen, weil hier bei dem nächsten Gipfel das Gipfelbuch seit ein paar Wochen voll ist. Und ja, das ist heute so das Tagesprogramm für Mimi.
Auch schön.
Genau, ein bisschen Urlaub.
Voll schön. Also sie hat jetzt wahrscheinlich auch, nee, ist die Mimi schon in der Schule? Ich wollte gerade sagen, hat sie schon Sommerferien?
Ja.
Ja, schon, okay.
Ja, ja. Ja. Sie kommt jetzt ins Gymnasium, wenn ich
fünfte Klasse. Oha, okay, oh, ups. Dann würde ich das nicht gesagt haben, aber voll cool, dann hat sie jetzt Sommerferien. Ich habe letztens auch, weil meine Schwester ist ja Lehrerin und die hat jetzt ja auch Ferien und da hat man mal wieder irgendwie gemerkt, dass man so völlig raus ist aus diesem Ferienrhythmus, der ja so lange das Leben bestimmt hat. Und jetzt kriegt man das natürlich gar nicht mehr mit, wenn man eben diese Verbindung zur Schule gar nicht mehr hat.
Ja.
Und die Lisa ist jetzt auch völlig im Ferienmodus und auch völlig bereit dafür und freut sich total drauf. Hab ich mir auch
das
davor.
Ist schon was Cooles am Lehrerjob, oder?
Voll.
Dass man halt trotzdem so diese Sommerferien beibehält. Und ich meine, klar, Bayern hat jetzt erst Ferien bekommen, aber in Niedersachsen sind sie halt fast um. Also für Mimi geht in, ich glaube, nächste Woche oder so schon die Schule wieder los.
Ach krass, echt? Okay.
Aber dadurch, dass ich halt so viele jüngere Geschwister habe, habe ich so diesen Ferienrhythmus immer noch. Dauert ja auch noch ein paar Jahre, bis sie Abitur hat, aber kann ich verstehen, was du meinst. Also so hier in Österreich zum Beispiel muss ich auch immer googeln, wann die Ferien anfangen, weil halt damit ja viele Öffnungszeiten und so auch zusammenhängen.
Mhm.
Na, dann frage ich dich einfach mal, hast du ein Training der Woche für uns?
Das Training der Woche.
Ja, ich habe, dieses Mal hätte ich so einige mitbringen können.
Du kannst auch von mehreren erzählen.
Aber ich habe mich für eins entschieden, was auch tatsächlich, also was heißt unspektakulär, das stimmt überhaupt nicht, aber jetzt vom Inhalt vielleicht so ein bisschen nicht so spannend, aber es war der Dauerlauf vom vergangenen Donnerstag. 2 Stunden waren das und ich war mit meinem ehemaligen Mitbewohner unterwegs, dem Fab. Und wir sind in Chamonix losgelaufen, über den Balcon Sud nach Le Tour. Das ist ist so eigentlich echt meine Lieblingsrunde, weil es halt nicht ganz so steil ist. Und sind dann von Le Tour zurück über den Balcon Nord. Also es ist quasi, das ist dann der Teil vom Marathon Mont Blanc, aber andersrum quasi. Und das ist einfach eine total, ja, schöne, flowige Strecke. Nicht zu viele Höhenmeter, weil ich irgendwie noch letzte Woche schon noch meine Beine extrem gespürt habe vom Eiger, muss ich sagen. Die waren irgendwie, ist ja auch völlig okay und völlig normal, aber einfach noch nicht so gewohnt, jetzt jeden Tag auf einmal Höhenmeter im Training zu haben. Und da war das halt voll schön. Und das war ja halt schon sehr auch emotional, weil mit dem Fab zu laufen und in Chamonix zu sein und so, das kam da schon nochmal alles sehr, sehr hoch und war einfach krass schön. Und deswegen ist es mein Training der Woche.
Ja. Ja, schön. Warst du auch in der alten WG dann kurz?
Ja, schon mehrmals tatsächlich. Ich wurde letzte Woche zum Abendessen eingeladen dort. Ich muss aber sagen, es war schon auch krass, weil also es ist total schön, wieder dort zu sein und das zu sehen. Aber ich bin in die Wohnung rein und habe mir schon gedacht, boah, nee, es ist echt alles gut, so wie es ist. Also es war also wirklich so ein Gefühl, boah, es ist voll schön, hier zu sein. Also ich habe auch meinen Nachfolger quasi kennengelernt, der jetzt dort wohnt und so. Und es ist alles voll schön, aber ich gehöre nach München, war so nochmal so ein Gefühl. Und das ist echt cool, das zu spüren und zu fühlen, dass ich halt, ja, dass alles genau richtig ist, so wie es ist. Ja, voll.
Ja, das ist schön. Vor allem, ja, manchmal kann auch so ein kleines Bestätigungsgefühl einem ja ein gutes Gefühl geben, dass man weiß, ja, ich habe das schon richtig entschieden.
Ja, genau. Was ist denn dein Training der Woche?
Ich habe mein Training der Woche vom letzten Mittwoch mitgebracht. Da musste ich 8x1000 mit so 90 bis 110 Höhenmeter hatte jeder Tausender machen. Also so im Schnitt waren es halt einfach jeder Kilometer mit 100 Höhenmetern. Und bin es von unten raufgelaufen, von unten in Tulfes und musste dann oben nach den 8x1000 einmal 2000 Meter in so 7 Minuten sollten es werden in der Höhe noch machen. Und ich habe vorher halt so die ganze Zeit gedacht, ach, nur 8x1000 und auch 2000 in 7 Minuten, das wird ja. Und das war so hart. Ich bin am Ende auch 3 Sekunden drüber geblieben. Also ich bin 7:03 oder so den 2000 in der Höhe gelaufen.
Oha.
Weil meine Beine so zu waren von den Tausendern hoch. Und ich habe es so unterschätzt, die Trainingseinheit. Also eigentlich bin ich immer eher so zu angespannt eingestellt, finde ich, vor Intervallen oder harten Einheiten. Aber da habe ich jetzt halt die ganze Zeit, oder da habe ich vorher dann die ganze Zeit gedacht, ja, ist ja eigentlich eine ganz entspannte Intervalleinheit, gibt Schlimmeres. Und dann hat es mich direkt bestraft. Also ich habe richtig schön gelitten und ich musste dann natürlich den Downhill also locker auch noch nach Hause laufen und meine Beine waren so zu, ich war so richtig blau.
Boah, krass. Ja, aber ich kenne das, weil ich finde so jetzt mal rein auf dem Papier, sage ich mal, klingt halt 8x1000 jetzt nicht nach wahnsinnig viel und auch nach sowas, was relativ schnell vorbeigeht, wenn man so drüber nachdenkt. So. Aber ich verstehe das total, weil ich finde gerade 8x1000 und dann noch obendrauf 2000 und in der Höhe, ich kann mir schon vorstellen, dass man das vielleicht, ja, wahrscheinlich dann am Ende auf jeden Fall doppelt spürt, kann ich mir schon vorstellen. Also klingt
ja, vor allem, also klar, Tausender mit 100 Höhenmeter, da braucht man dann auch eher 5 Minuten, als dass es schnell vorbei ist. Aber ist auch immer noch, finde ich, überschaubar. Also es gibt ja auch deutlich längere Intervalle berghoch. Aber irgendwie, ich habe unterschätzt, dass es mir diese unterschiedliche Belastung, was ja dann auch eigentlich irgendwie gutes Training ist, aber dieses erst geht's halt recht steil die ganze Zeit in den Tausendern hoch. Und das heißt steil, aber einfach kontinuierlich gerade rauf. Und dann oben im Flachen nochmal 2000 schnell laufen und dazu die Höhe. Also ich habe einfach so diese Kombination aus Belastung ein bisschen unterschätzt. Und beim Runterlaufen dachte ich echt, oh, ich bin mehr als fertig.
Sag mal, wo warst du dann oben?
Ich war da so zwischen Schartenkogel und Klungetzer ist so eine, oder was heißt dazwischen, eher so auf der Höhe von der Bahnstation oben ist so eine Ebene. Da geht's dann auch zum Zirbenweg. Der ist ja so kontinuierlich zwischen Klungetzer und Patschakofel über der Baumgrenze, also so auf 2000 Meter Höhe, aber recht flach. Und da auf dem Stück habe ich das eben gemacht. Also klar, es hat immer noch ein paar Höhenmeter rauf, aber genauso auch ein paar Höhenmeter runter. Ist jetzt natürlich nicht so flach, wie wenn ich 2000 Meter auf der Bahn laufen würde, aber dann doch flach im Vergleich zu sonst.
Okay. Ja, krass. Also ich weiß nicht. Ich muss sagen, mich überfährt die Höhe gerade hier schon noch ein bisschen. Und ich hätte es gar nicht gedacht so. Aber ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es genau ist, was mir so in den Gliedern hängt, so. Aber ich merke schon, dass es einfach eine andere Belastung ist. Ist ja klar, wenn man jetzt auf 1000 ist. Ich meine, jetzt bist du nochmal höher tatsächlich. Aber ich finde, ja, also ich merke, dass ich schon im Vergleich zu München und keine Ahnung, bin ich einfach ein Ticken, weiß ich nicht, brauche ein bisschen länger.
Aber es ist ja auch was irgendwo auch genetisch bedingt ist. Also es liegt ja gar nicht mal nur mit Gewöhnung oder Training oder so zusammen, sondern nicht nur damit zusammen, sondern ist ja auch ein Stück genetisch veranlagt, ob man Höhe spürt oder nicht. Und mir geht's zumindest so, dass ich vom Gefühl her finde ich schon, dass ich jetzt auf Höhe hier nicht mehr so anspiele. Aber wenn wir dann in Südtirol sind, zum Beispiel eben letzte Woche, als wir auf der Alm waren von Johannes Familie und von dort dann zu der Alm gelaufen sind, wo er mal gearbeitet hat und so, da habe ich schon die Höhe gespürt. Mhm. So, auch wenn wir auch noch unterhalb von 3000 waren und er gar nicht. Und dann wiederum, wenn wir hier am Glungetzer laufen, was ja so 2600 sind, merke ich es gar nicht und er merkt es ein bisschen.
Ach krass, also, interessant.
Ja, obwohl es eigentlich die gleiche Höhe und etwa der gleiche Zeitraum ist. Ja.
Ja, ich war nur, also ich war ein bisschen erstaunt tatsächlich, wie sehr ich es dann doch merke, so hier. Also jetzt gerade die letzte Woche war es schon, wenn man dann auch oben in Le Tour ist, ist es ja noch ein bisschen höher. Es ist so bei, weiß ich nicht, 1,3 oder sowas, nicht ganz. Und dann läuft man hoch auf den Col du Balm. Das habe ich jetzt am Wochenende gemacht. Und boah, also man merkt es schon, also ich, mir ist es, ja, also da habe ich mir nur gedacht, okay, cool, dass ich ein bisschen früher da bin, so, um das ein bisschen wieder reinzukriegen ins System, wie sich das anfühlt, weil ich schon gemerkt habe, dass ja, macht mir schon auf jeden Fall zu schaffen. Deswegen gebe ich da jetzt meinem Körper auch ein bisschen die Zeit, die er offensichtlich braucht, um da ein bisschen anzukommen, ja.
Ja, ich bin ja so gespannt. Ich bin in 2 Wochen ja in Colorado in der Höhe, wie das wird, weil da ist ja der niedrigste Punkt ist, glaube ich, auf 3,5 oder so. Da habe ich schon ein bisschen Respekt vor. Da schlafen wir, glaube ich, auch auf 3,8 in der Nacht oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und da bin ich echt gespannt, weil ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Und da fühle ich mich auch irgendwie ein bisschen unvorbereitet. Aber ja.
Was ich ein bisschen krass finde, weil ich meine, was, also weißt du, wenn du sagst, du fühlst dich unvorbereitet, also ich verstehe es total, weil das schon dann nochmal eine andere Hausnummer einfach ist. So, kann ich total verstehen. Und trotzdem bist du ja, also viel besser kann man, weiß ich nicht, kann man viel besser vorbereitet sein, was Höhe angeht? Du warst jetzt wahnsinnig viel in der Höhe und bist sogar daheim in der Höhe, oder?
Ja, aber ja nicht in der Höhe, sondern dann schon doch noch tiefer. Ja. Eigentlich der Vergleich ist ja dann doch noch mal so weit auseinander wie jetzt München und Col, der irgendwas, was du da gerade in Chamonix gemeint hast. Also es liegen ja doch noch ein paar tausend Höhenmeter zwischen. Und ich weiß, dass viele Leute dann, um sich vorzubereiten, im Höhenzelt oder so schlafen. Und sowas habe ich halt gar nicht gemacht. Weil ich wollte jetzt auch nicht, auch nicht zu viel probieren und mein Gott, im Notfall spüre ich da halt die Höhe, dann ist es so. Aber ja, ich weiß nicht, ich fühle mich eigentlich gut vorbereitet, wenn ich dann aber in Südtirol in die Höhe gehe und da merke, oh, die Beine ziehen mich nach unten, dann denke ich, wow, und dann noch 1500 Höhenmeter höher oder 1000 Höhenmeter höher, das wird ein Spaß.
Ja. Magst du dazu schon ein bisschen was sagen oder heben wir uns das für eine zukünftige Folge auf?
Können wir uns noch aufheben, aber ich werde auf jeden Fall halt mit Volkswagen da sein und der im Rahmen vom Trans Rockies Stage Race die ersten 3 Tage mitlaufen, weil das ja relativ kurze Distanzen sind. Also es sind so zwischen 20 Kilometer und 20 Meilen, glaube ich. Und es ist dann so 2,5 Wochen vor dem UTMB, sodass ich halt nur die ersten 3 Tage mitlaufe. Aber es hat halt leider kaum Höhenmeter. Also ich bin mal ganz gespannt, wie es wird und ich werde es auf jeden Fall aus dem Training rauslaufen, aber ich habe auch Respekt davor, dass die Höhe mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Mal schauen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt, was du erlebst und erzählst. Aber dann ja.
Ja, ich bin auch gespannt, vor allem, weil da in der Nähe wohnt ja Courtney das ganze Jahr über. Das ist schon verrückt, wenn man das ganze Jahr über in so einer Höhe trainiert.
Ja. Ja, mega cool. Ja, bin ich sehr gespannt. Gehst du danach dann direkt nach Frankreich oder gehst du nochmal heim?
Ich fahre erst in der UTMB-Woche eigentlich nach Chamonix. Okay. Ich will nicht so früh vorher da sein, mir ist das ein bisschen zu viel Gewusel.
Ja, verstehe ich. Ja.
Ja, ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Ich weiß, dass es mir besser tut so. Andererseits verstehe ich, dass es toll ist, wenn man jetzt vorher in Chamonix ist, die ganze Strecke abläuft und dass das alles ganz toll ist, aber ich weiß, dass es mir einfach nicht so gut tut und deswegen war ich erst am Montag in der Woche vom UTMB dann auch wirklich hin. Aber ja, es ist schon, also mir geht es zumindest so, wenn ich Instagram öffne, sind alle, die beim UTMB, gegen die ich da so laufe, gerade in Chamonix die Strecke ablaufen, dann denke ich mir schon, okay, war das die richtige Entscheidung? Aber insgeheim hoffe ich, dass, oder denke ich, dass ich für mich die richtige Entscheidung da getroffen habe.
Ich glaube tatsächlich, dass es die richtige ist, weil du hast es ja auch ein bisschen aus einem Bauchgefühl rausgetroffen. Und ich, also bei uns im Team machen das auch wahnsinnig viele dieses Jahr, dass sie erst, also ja, 2 Wochen vorm Rennen kommen oder manche auch erst eine. Und ein paar sind tatsächlich auch nicht mal im Athletenchalet, sondern haben sich eine eigene Unterkunft genommen, um eben diesem Wuseln im Team sogar zu entkommen, weil das halt wahnsinnig viel mental mit einem macht. Und ich habe da tatsächlich jetzt die letzten Tage ein bisschen drüber nachgedacht, was ich besser finde, ob man halt die Strecke kennt oder also oder nicht, oder ob man zuvor hierher kommt oder nicht und so. Und ich glaube, hätte ich die Trainingsbedingungen daheim so, ich meine, die Strecke kenne ich inzwischen vom OCC, dann ich glaube, ich wäre auch erst viel, viel später hergekommen. Also ganz klar bin ich, also ich glaube schon, dass das, ich kann dich verstehen, so dieses Hin- und Her-Denken, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon richtig ist, so wie du es machst, ja.
Ja. Danke, fühle ich mich jetzt ermutigt.
Ja, genau.
Na gut, dann frage ich dich gleich, ob du einen Laufsong der Woche mitgebracht hast.
Der Laufsong der Woche.
Woo, endlich. Ich warte schon die ganze Zeit, dass wir hier hinkommen. Also ich habe auf jeden Fall einen. Ich habe den ehrlich gesagt schon sehr lange in meinem Hinterkopf und möchte den jetzt endlich mal teilen. Und zwar für diese Woche Girlfriend von Avril Lavigne. Ich muss euch sagen, also die Story dahinter ist die, dass ich habe mir für, ich weiß gar nicht, für irgendeinen Dauerlauf so eine Charts-Playlist runtergeladen, so Charts 2000er bis heute oder so, also halt 2000 bis 24 sozusagen. Und dann ist da auch dieses Lied aufgepoppt und wurde mir dann quasi über die Shuffle-Funktion in die Ohren getragen. Und ich glaube, das war mitunter der schnellste Kilometer, den ich in diesem ganzen Dauerlauf gelaufen bin, weil das so cool war. Das ist eigentlich so ein beschissenes Lied irgendwie, aber irgendwie auch so ein verdammt gutes in dem Moment gewesen. Und seitdem, das ist jetzt echt schon ein paar Wochen her, ist es bei mir in der On-Repeat-Liste, also da, wo quasi die Lieder hinkommen, die du am meisten hörst, ist es, glaube ich, aktuell auf Platz 3. Also das läuft wirklich täglich. Und deswegen ist es mein Laufsong der Woche, weil es wirklich extrem viel Energie gibt beim Laufen, finde ich zumindest. Also ich kann es sehr empfehlen, ja. Das ist die Story.
Ja, wir können nur immer wieder betonen, ihr dürft diese Playlist nur beim Laufen anhören.
Auch im Alltag. Es ist so witzig, weil ich glaube, so dieses Bild, ich laufe halt super.
Ein bisschen cringe.
Ich laufe super seriös durch die Stadt und dann läuft in meinem Kopfhörer, hey, hey, you, I don't like your girlfriend. Aber gut. Also ich kann es sehr empfehlen. Ja.
Ja, herrlich. Ich habe als Laufsong Bad Day mitgebracht. Und zwar habe ich den vor ein paar Monaten mal der Mimi gezeigt. Und als wir beim Dude Ultra waren oder wenn wir zusammen Auto fahren, hören wir den immer. Weil sie und auch ich finden, dass der sehr, sehr motivierend ist. Und immer wenn wir jetzt irgendwo hingefahren sind, egal ob ich zum Laufen oder wir zusammen zum Wandern, haben wir den gehört. Und deswegen ist das diese Woche mein Laufsong der Woche. Ich habe den immer noch in meiner Lauf-Playlist. Ich habe halt so ganz eintönig einfach eine Lauf-Playlist für alle Trainingseinheiten und alle Wettkämpfe. Aber ich habe ihn in letzter Zeit, als ich allein war, weniger gehört und jetzt diese Woche ganz exzessiv.
Mhm.
Und deswegen habe ich ihn diese Woche mitgebracht.
Aber ist das dieses Because You Have a Bad Day? Ist das das Lied oder ist das ein anderes?
Genau, aber es ist so eine Art Remix.
Ah, okay.
Ja, genau.
Okay.
Also es ist noch ein bisschen motivierender, ein bisschen schneller der Takt.
Ich finde es noch ein bisschen witzig, motivierende und dann der Titel Bad Day. Ja.
Oder wie Mimi sagen würde, Bad Day. Weil sie liest mir das immer vor, was auf dem Handy steht. Das ist so ein bisschen unser Running Gag.
Bad Day.
Ja.
Ja, cool. Das heißt, wir haben für diese Woche Girlfriend von Avril Lavigne und Bad Day von, ich weiß gar nicht, von wem das ist.
Ja, das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Also es wird auf jeden Fall auf der Playlist sein, auf unserer Laufsong der Woche Playlist.
Ja.
Ich habe es mir nämlich nicht rausgeschrieben.
Sie wächst und wächst. Diese Woche schon 4 Songs. Das ist echt ein richtig interessanter Mix. Ich glaube am Ende, Ja.
Unser Ziel muss sein, dass die so lang wird, dass man die für den ganzen Ultra anhören kann.
Oha, ja, okay, haben wir noch ein bisschen was vor uns auf jeden Fall. Aber finde ich ein gutes Ziel.
Ja. Ja.
Sehr gut.
Ja, super, dann kommen wir jetzt in Community-Fragen, oder?
Die Community-Frage.
Ja, und heute fange ich an mit der Frage von der Conny. Ich finde das eine sehr schöne Frage übrigens. Runners High, ihr habt schon ein paar Mal davon gesprochen. Was ist das? Wie bekommt man es? Beziehungsweise woran erkennt man, dass man es hat?
Ich würde sagen, es ist ein Hochgefühl. Es ist so ein extremes Hochgefühl. Man fühlt sich irgendwie beflügelt. Man hat das Gefühl, man spürt die Anstrengung nicht, keine Schmerzen und hat irgendwie so das Gefühl, ich kann jetzt unendlich lang so in dieser Geschwindigkeit noch weiterlaufen und nichts kann mich stoppen. Das würde ich so ein bisschen als mein Runner's High-Gefühl beschreiben. Und ich glaube, eigentlich sind es ja so einfach Endorphine, die freigesetzt werden oder wo einfach dieser Spiegel erhöht wird, wahrscheinlich im Gehirn. Mhm. Aber so ganz genau kann ich das auch nicht erklären. Wir sind ja kein Wissenschaftspodcast. Das ist jetzt einfach nur, wie ich mir das selbst erklären würde. Und ich muss ehrlich sagen, ich erkenne meistens erst im Nachhinein, dass es ein Runner's High war. Also in dem Moment selbst merke ich schon, dass ich mich super gut fühle und habe einfach voll viel Freude und das Gefühl, unendlich viel Kraft zu haben. Mhm. Aber dass es so ein Runner's High war, merke ich eigentlich immer erst, wenn es danach nochmal kurz den Bach runtergeht oder man fertig ist und dann erkennt, okay, da in dem Moment war ich wirklich im Flow, da hatte ich einen Runner's High. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe mal so ein bisschen, weil ich meine, Runner's High hört man tatsächlich relativ häufig irgendwie, aber so richtig jetzt definieren, was das ist und wie das zustande kommt, könnte ich jetzt auch nicht unbedingt. Und wie du es gerade gesagt hast, also da kam dann eben dieses Endorphin-Ausschüttung, dass das durch die Ausschüttung von Endorphinen im Gehirn verursacht wird. Und das sind Neurotransmitter, die schmerzlindernd und stimmungsaufhellend wirken. Und
also doch Wissenschaftspodcast.
Ja, und Serotonin und Dopamin, dass das auch freigesetzt wird oder ja, und dann, das sind auch Neurotransmitter, die mit Wohlbefinden und Belohnung verbunden sind, könnte auch eine Rolle spielen wohl. Und das ist so ein, also das beschreibt es irgendwie, finde ich, ganz gut, so dieses Wohlbefinden, weil eigentlich ist es ja im Laufen auch ganz oft so, dass man eben genau das nicht spürt, dass es irgendwie so, weiß ich nicht, dass es sich irgendwie mühsam anfühlt und so. Und ich kenne diese Momente tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man dann auf einmal das Gefühl hat, man schwebt so ein bisschen. Also ich habe das vor allem bei so Dauerläufen, also bei Intervallen oder so habe ich das eigentlich, glaube ich, noch nie so richtig erlebt, würde ich sagen. Aber bei so längeren Läufen oder Dauerläufen, dann auf einmal dieser Moment, wo man sich halt extrem leicht fühlt und wo man halt so ein bisschen das Gefühl hat, man fliegt, noch dazu dann irgendwie gute Musik im Ohr und eine schöne Landschaft drumherum und dann hat man fast so ein, sogar Gänsehaut, würde ich sagen. Also es ist wirklich wie so ein, weiß ich nicht, ein ganz besonderer Moment, aber ich, ist bei mir genauso wie bei dir, ist jetzt nicht so, dass ich dann in dem Moment mir denke, boah, jetzt habe ich ein Runner's High, sondern es ist eher so dieses, ja okay, im Nachhinein ist es dann der Moment, wo man oder wo man dann sich erinnert, das hat sich besonders cool oder besonders leicht angefühlt. Und ja, also ich habe mir da tatsächlich jetzt so ein paar Sätze rausgeschrieben, aber im Grunde genommen, glaube ich, kann man das ganz gut zusammenfassen mit Euphorie und Glücksgefühl, reduziertes Schmerzempfinden und so ein Gefühl der Leichtigkeit. Das habe ich mir dazu aufgeschrieben, dass das so Dinge sind, die ich damit verbinde. Ja.
Ja, ja, ich glaube, dass man das nicht bei den Intervallen spürt, das ist ganz richtig, weil es ist ja was, was man eher beim Ausdauersport so spürt. Also es hat sicher auch was mit aeroben und anaeroben Schwellen zu tun, wo man das empfindet und wo nicht. Aber wenn, würde ich auch sagen, merkt man das eher bei einem Dauerlauf oder bei einem langen Rennen, wo man nicht gerade an der Grenze rennt, sondern ja, versucht immer noch so schnell zu laufen, wie es geht, aber natürlich nicht so schnell ist wie jetzt ein 3000-Meter-Läufer.
Ja.
Und ich glaube, also ich habe, mich hat schon recht oft jemand gefragt, also meistens halt Leute, die nicht wirklich regelmäßig laufen, sondern so jemand, der gerade angefangen hat mit Joggen oder so, ja, wann kriegt man denn dieses Runner's High? Ich laufe jetzt seit so und so vielen Wochen und ich habe das Gefühl, es ist immer noch anstrengend. Und da habe ich immer so das, bin ich immer so der Meinung, dass man das überhaupt erst wirklich spürt, wenn man nicht mehr so viel drüber nachdenkt. Also in dem Moment, wo man aufhört, darauf zu warten und daran zu denken, wann kommt dieses Runner's High, dann kommt das wahrscheinlich irgendwann von allein und man merkt es erst im Nachhinein. Aber wenn man wirklich bewusst bei jeder Einheit drauf wartet, dann wartet man, glaube ich, ziemlich lange.
Ich glaube auch tatsächlich, also das war auch was ich da gefunden hatte. Ich glaube, dass es für ein Runner's High auch eine gewisse, Gewöhnung ans Laufen braucht. Weil ich glaube, gerade wenn man damit anfängt, ist Laufen halt echt einfach wahnsinnig mühsam und auch nervig. Und man muss ja erstmal zu einem gewissen Zustand kommen, dass man halt so ein bisschen von selbst laufen kann. Ich glaube, erst dann kann man so richtig in so einen Moment kommen, wo man halt so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen kann und dann passiert halt irgendwie so ein Runner's High, so dieses Gefühl. Ich habe hier noch einen Satz, den ich ganz schön finde, fast schon einen Ticken drüber, aber irgendwie auch ganz passend. Ein faszinierendes Phänomen und eine Erinnerung daran, wie eng Körper und Geist miteinander verbunden sind in der Bewegung. Also, und ich glaube, deswegen, glaube ich, kommt man da erst so ein bisschen hin, wenn man zumindest eine gewisse Routine im Laufen hat, könnte ich mir vorstellen, ja.
Ja.
Genau.
Ja, schön. Ich finde auch, es ist was Cooles. Also, ich finde, es ist ein schönes Thema. Klar, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil es super individuell ist und jeder ganz anders erfährt. Aber wenn man mal so ein Runner's High hatte, dann glaube ich, weiß man schon, wovon wir gerade gesprochen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Die nächste Frage kommt von Fenja. Drei Dinge, die euch am Laufen bzw. am Laufsport stören.
Ich muss sagen, das ist jetzt nicht nur so dahingesagt. So, mir fiel es echt schwer, das zu beantworten. Beziehungsweise drei Dinge zu finden. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, die Magenthematik auf jeden Fall. Ich meine auch aus gemachter oder aus erlebten Erfahrungen, weil Laufen schon, würde ich sagen, ein sehr anfälliger Sport für Magenprobleme ist. Und auch so dieses Ganze, dass man halt dass man das alles schon sehr takten muss. Ich meine, wenn du aufs Rad gehst, glaube ich, ist da zum Beispiel eine gewisse oder zumindest ein bisschen mehr Lockerheit drin. Aber beim Laufen muss man halt schon so ein bisschen überlegen, okay, wann mache ich mein erstes Training, mein zweites Training, wie takte ich meine Mahlzeiten dementsprechend und so. Also das ist schon was mich ab und zu ein bisschen nervt beim Laufen, würde ich sagen. Dann habe ich Verletzungsanfälligkeit noch aufgeschrieben. Das ist aber tatsächlich so ein bisschen notgedrungen gewesen, weil mir ja ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Aber würde ich schon auch sagen, dass Laufsport ein relativ verletzungsanfälliger Sport ist. Wobei natürlich, wenn man, egal welcher Sport oder welchen Sport man betreibt, im Leistungssportbereich ist, glaube ich, mehr oder weniger alles so ein bisschen verletzungsanfällig. Und als dritten Punkt habe ich noch diese angehaftete Strenge von Läufern. Also dass Läufer schon im Vergleich zu, anderen Outdoor-Sportlern schon so ein bisschen den Ruf haben, langweilig zu sein, streng zu sein, spießig zu sein. Und ich würde sagen, das trifft auf jeden Fall nicht aber immer zu. Aber es stimmt schon oft. Ja.
Es stimmt schon oft. Also jedes Mal, wenn ich bei diesen Athleten-Summits bin, die wir bei The North Face haben, denke ich mir so, ach ja, wir Läufer, wir sind schon die uncoolste Gruppe.
Ja, da musste ich auch dran denken.
Also es klingt so fies, aber...
Ich musste auch tatsächlich dran denken.
Ich meine, ich bin auch stolz, Teil davon zu sein. Weißt du, es ist dafür alles super organisiert. Wir sind so ein bisschen perfektionistisch. Es muss in seiner Struktur und Disziplin sein. Aber manchmal denke ich mir auch, oh mein Gott, wir sollten ein bisschen mehr locker sein.
Absolut. Ja. Was hast du denn an Dingen mitgebracht?
Ja, ich bin ein bisschen anders rangegangen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, weil dann haben wir jetzt ganz andere Ansätze. Also ich kann deine Punkte alle komplett nachvollziehen und finde, du hast es sehr, sehr gut getroffen. Also da kann ich nur sozusagen unterschreiben.
Sehr schön.
Ich habe so ein bisschen mich rausgezoomt und drüber nachgedacht, wenn man irgendwie ja einfach allgemein an den Laufsport denkt, was mich stört.
Ah, okay.
Und als der erste Punkt, also ich bin gespannt, ob du ein paar Sachen davon nachempfinden kannst. Wenn man jetzt so in einem Restaurant ist oder bei einer Familienfeier oder vielleicht auch irgendwo anderes einfach auswärts essen geht und dann Leute entweder merken, dich erkennen oder dich kennen und sagen, ah, du läufst doch oder so und so hat mir erzählt, du bist Läuferin. Und dann so zu dir kommen und sagen, ah, du trinkst Cola? Also die Tochter von meiner Freundin, die läuft auch, aber die trinkt keine Cola.
Ah, okay.
Du isst Dessert. So dass man wirklich 24/7, ich meine, es geht sicher anderen bei anderen Sportarten auch so, aber es war dann immer so anders, wenn man Läufer ist, dann muss man auch wirklich richtig spießig sein. Dann darf man nämlich keinen Zucker nehmen oder trinken, kein sich keine Sünde erlauben, kein, also weißt du, was ich meine? Das ist so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Weil es mir einfach immer wieder auffällt, halt, Familienfeiern ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es ja eigentlich nicht die Familie ist, die das sagt, aber so ist es dann mal die Bedienung oder halt irgendwie jemand in dem Restaurant, der vom Nachbartisch fragt, ach, und wenn man so viel läuft, dann darf man sowas essen. Mhm. Weißt du, so ja, Sachen, wo ich mich schon vorher verurteilt fühle.
Ja, so ein bisschen dann, in eine Schublade gesteckt wird man halt automatisch.
Ja, genau, ja. Genau. Dann das Zweite ist, dass ich das Gefühl habe, oder dass es halt oft so ist, egal wo man ist, kann auch in einem Restaurant sein, jeder kennt halt irgendjemanden, der gerne läuft oder joggt oder hat jemanden in der Familie, der regelmäßig morgens läuft und immer dieses, ja, ich kenne auch und die oder der läuft auch so und so viel, ihr müsst unbedingt mal zusammenlaufen oder die ist da und da schon gelaufen und da denke ich mir immer, ja, also ich finde Laufen ist ein total toller Sport, eben weil er so einfach ist, weil er so leicht zugänglich ist, weil ihn jeder machen kann, weil er so nahbar ist, weil wir alle an der Startlinie zusammenstehen, weil es eine riesige, tolle Community ist. Aber das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt ein Fußballer wäre, der in der ersten Bundesliga spielt, weil ich meine, wir machen das als Profis, also wir spielen schon oben mit, dann würde niemand sagen, du, ich kenne wen, der spielt auch Fußball, mit dem musst du mal kicken. Oder der läuft immer da und da lang, vielleicht könnt ihr da mal zusammenlaufen. Das ist so, also ich laufe super gern mit anderen Leuten, das will ich damit nicht sagen, aber es ist immer so ein bisschen, okay, nur weil ich laufe, heißt das, und man kennt jemanden, der auch läuft, heißt das nicht, dass wir alle aus der gleichen Schublade sind. Das ist vielleicht wieder so dieses Schubladendenken.
Ja, finde ich auch gut. Ich lasse dich erstmal deine Punkte so ein bisschen.
Ich bin gespannt, was du danach dazu sagst. Und das Dritte ist, also, dass mir das jemand erzählt, passiert jetzt seltener, aber ich war gerade letzte Woche erst wieder dabei in einem Café, wo jemand anderes belehrt wurde und ich daneben saß und innerlich so den Kopf geschüttelt habe. Dieses, wenn sich jemand sicher ist, er kennt den besten Laufschuh.
Oh, okay.
Also entweder man hat es irgendwo gelesen, wo man ja auch einfach sagen muss, in jeder Zeitung, auf jedem Social-Media-Channel, der so Berichterstattung macht oder so, ist ganz oft, wenn es um Schuhe, um Testberichte oder um sowas geht, ist das einfach bezahlte Werbung oder halt die Marken haben da halt diese Anzeigen gekauft oder den Schuhtest sozusagen gekauft. Das heißt, natürlich werden die gut über den Schuh berichten, aber das heißt nicht, dass sie davon überzeugt sind, dass es der beste Schuh aller Zeiten ist. Und ich meine, auch wir sind gesponsert. Das heißt, ich werde jetzt nicht sagen, der North Face Schuh ist der beste oder der schlechteste Schuh, ohne dass ich mir, also wie auch immer, ich bin jedenfalls auch gesponsert oder du bist bei Terex gesponsert. Aber ich finde, diese Laufschuh-Thematik ist sowieso was super Individuelles und ich kann es nicht haben, wenn ich irgendwo dabei sitze oder mitkriege, wie jemand anderes belehrt wird, was der beste Laufschuh ist. Weil das einfach so ein individuelles Empfinden ist und nur wenn man das irgendwo liest, entspricht das ja nicht der Wirklichkeit. Also sicher gibt es Unterschiede bei Laufschuhen, aber ich glaube, es gibt diverse Marken, wo der Forschungsstand etwa auf der gleichen Höhe ist oder die sich sehr ähnlich sind und dann nur unterschiedlich in der Breite oder im Gewicht oder in der Höhe sind, wo ich finde, da muss jeder für sich den besten Laufschuh finden und es steht niemandem zu, für wen anderes zu urteilen, das ist der beste Laufschuh oder eben nicht. Das sind so.
Ja. Nee, finde ich voll cool.
Meine drei Punkte.
Finde ich voll cool, dass wir da so anders dran gegangen sind. Finde ich sehr spannend. Also zum Thema so dieses, dass man jemand anders die eigene Meinung aufdrücken will. Das muss ich sagen, mag ich ja sowieso überhaupt nicht. Ich muss sagen, mit Laufschuh-Thematik ist mir das bisher noch nie passiert. Muss aber auch dazu sagen, ich meine...
Ja, ich glaube, uns persönlich passiert das auch seltener, weil die meisten, die sich mit uns unterhalten, wissen dann, wir laufen oder wir haben einen Sponsor oder so. Aber ich war jetzt gerade letzte Woche zweimal dabei, wo jemand anderes belehrt wurde, was der beste Laufschuh ist. Und habe jedes Mal gedacht, oh, okay, durchatmen.
Ja, aber ich glaube auch, also ich finde, das hast du eigentlich genau richtig gesagt. Ich glaube, das Problem ist halt hierbei, ich denke, das ist meistens irgendwo halt auch wahrscheinlich lieb gemeint so, aber man darf halt bei dieser Schuhthematik echt nicht vergessen, das ist so individuell, wie du gesagt hast. Und außerdem, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, also was heißt denn bester Laufschuh? Es gibt ja verschiedenste Arten von erstens Untergründen, zweitens Schuhen, wofür diese Schuhe gemacht sind. Also es gibt ja diesen einen guten Laufschuh nicht, wenn man so will. Und ich finde es, also auch wenn mich Leute nach meiner oder nach einem Tipp für einen Schuh fragen, mir fällt es so schwer, darauf zu antworten. Auf der einen Seite, weil ich einfach keine Ahnung von diesen ganzen Materialien und Zeug habe, aber auf der anderen Seite auch, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, nur weil ein Schuh für mich funktioniert, dass der für die andere Person auch funktioniert. Deswegen finde ich das so schwer.
Das stimmt.
Wenn da jemand dann anfängt mit, also ich habe ja gelesen über diesen und jenen Schuh und deswegen würde ich dir nahelegen, dass du den bitte jetzt kaufst. Also das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist irgendwie auch der Zahn der Zeit, dass irgendwie, dass das relativ oft passiert. Nicht nur auf Schuhe bezogen, sondern generell so dieses, ja, ich habe eine Meinung und die möchte ich dir jetzt aufdrücken. Und was du davor gesagt hast mit dem, was war's? Dass man sagt,
mit dem Restaurant sein.
Ja.
Und dann, ach, du trinkst Cola. Ja. Also,
ja, das.
Ich kenne ja wen, der läuft auch jeden Tag, der trinkt keine Cola, das jetzt sogar.
So. Ja. Oh. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, schon auch so ein bisschen vielleicht diese Rolle, die Leistungssport halt leider noch so ein bisschen gesellschaftlich halt hat, dieses Strenge und dieses wahnsinnig Strukturierte und Leistungssportlerinnen ernähren sich zu 100% halt nur gesund und getaktet und Süßigkeiten und DCRs gehen ja gar nicht. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen, wenn man, wahrscheinlich ist das schon auch das, was die Medien so nach außen tragen oder getragen haben. Ich glaube, wenn man da nicht so richtig die Insights hat, kann das schon wahrscheinlich schon sein, dass man dann irgendwie einfach das auch nicht wirklich vielleicht besser wissen kann.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das böse gemeint ist. Ich habe wirklich nur jetzt von den Punkten gesprochen, die mich dann in dem Moment, wo ich einfach denke, oh, ja, möchte ich gerne die Augen drehen.
Ja, also das beste Beispiel von dir fand ich tatsächlich das mit dem, also ich kenne jemanden, der läuft auch, ihr müsst unbedingt mal zusammenlaufen. Das ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal passiert und ich habe genau dasselbe Beispiel gebracht wie du mit dem Fußball. Weil das würde keinem Menschen einfallen, wenn ich jetzt Fußball spiele, dass dann jemand sagt, boah, du musst mal mit Jamal Musiala Fußball spielen. Das ist absolut klar.
Ja,
also.
Oder auch Tennis oder Turnen oder halt irgendein anderer Sport, wo halt klar die Grenzen in dem Sinne deutlicher gezogen sind, weil halt nicht jeder bei jedem Fußballspiel gegeneinander spielt oder bei jedem Tennisturnier oder was ja eigentlich das Coole ist bei uns beim Laufen, dass alle zusammen rennen. Aber trotzdem, in dem Moment denke ich immer so, ja, okay.
Was aber, glaube ich, wichtig
ist. Ich glaube, du weißt genau, was ich
meine. Ja, total. Was aber wichtig ist, wir meinen jetzt beide nicht, dass wir uns irgendwie überhöhen über irgendwen. Und uns halt so ein bisschen dieses nach dem Motto, wir sind jetzt mal hart gesagt was Besseres und wir laufen nicht mit den anderen, weil wir sind Profis. So ist es nicht gemeint, sondern einfach eher so ein bisschen dieses Frustgefühl, was manchmal hochkommt, wenn man halt, wenn so ein bisschen vergessen wird, quasi wo, also dass wir halt schon im Grunde professionell unterwegs sind mit dem, was wir halt machen, laufend. Und das wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen unbewusst dann unter eine Matte gekehrt.
Ja, nicht nur im Grunde, sondern es ist einfach, wir machen das als Profisport, wir machen das als Leistungssport, wir trainieren dafür jeden Tag mindestens ein, wenn nicht zweimal und das seit Jahren und dann, wenn dann die Tochter von der Nachbarin anfängt zu joggen, dann finde ich das richtig toll und möchte die auch gerne unterstützen und finde das total toll, dass sie das macht, aber dann möchte ich nicht als zweite Frage haben, ob ich nächste Woche mal mit ihr laufen gehe, weil es ist halt, das ist dann einfach ein unterschiedliches Niveau oder einfach ein unterschiedlicher, auch ein unterschiedliches Ziel.
Ja.
Während sie dann vielleicht lieber diese Woche 40 Minuten statt 30 Minuten joggen will, habe ich halt einen Trainingsplan, den ich erfüllen muss. Also es passt einfach dann vorne und hinten nicht zusammen. Und da geht es nicht darum, dass ich mich als was Besseres fühle, sondern einfach, dass ich finde, dass diese Grenzen halt beim Laufen manchmal verschwimmen, dadurch, dass es eben so ein leicht zugänglicher Sport ist, wo wir alle zusammen an der Startlinie stehen können.
Ja, total. Und jetzt nochmal gar nicht mal, also jetzt nochmal beim Trailrunning vielleicht sogar nochmal einen Ticken mehr, weil das nochmal neuer ist.
Ja.
Und Trails sind für alle zugänglich und so. Und dann ist es so diese Naturverbundenheit und wir sind eine Community. Und dann wird das manchmal schon auch so ein bisschen halt vermischt, was Schönes ist. Aber ich glaube, es ist.
Genauso gibt es da auch echt die andere Seite, muss man auch sagen. Mhm. Ich habe das, als ich noch den Community Run recht regelmäßig in Innsbruck gemacht habe, gemerkt, da waren Mädchen oder auch Männer, die mir geschrieben haben, oh, ich weiß nicht, ob ich da mitlaufen kann, wo ich weiß, dass sie, keine Ahnung, jeden oder jeden zweiten Tag oder zumindest regelmäßig laufen gehen und wirklich gut sind, die dann gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich da mitlaufen kann, weil wenn die alle so schnell laufen wie du, wo ich dann gedacht habe, oh, voll schade, weil so ein Community-Event soll ja nicht dazu sein, dass sich irgendjemand nicht traut, weil er denkt, er ist zu langsam. Mhm. unabhängig davon, dass ich dachte, naja, die Person ist sowieso so schnell, dass für die das gar kein Problem wäre. Also es gibt wirklich beide Seiten. Es gibt da auch das, dass halt jemand sich als viel schwächer einschätzt, nur weil er denkt, wow, da sind so viele und so viele gute.
Mhm. Ja, total. Ja, nee, aber finde ich gut. Mag deine 3 Punkte sehr gern. Ja.
Ja, ich finde die Frage ganz lustig, weil ich habe echt lange überlegt. Ich habe lange überlegt, was stört mich am Laufen und habe mich richtig schwer getan. Außer Magen-Darm-Problematik habe ich ehrlicherweise da gar nichts aufgeschrieben gehabt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich muss da irgendwie nochmal anders ran an das Thema. Und dann habe ich versucht, gesamtheitlicher über den Laufsport nachzudenken und dann bin ich so ein bisschen auf diese Punkte gekommen. Aber eigentlich ist es ja auch schön, dass es uns schwerer fällt, was rauszusuchen, was uns am Laufsport stört.
Finde ich tatsächlich auch. Das habe ich mir gestern auch gedacht, weil ich echt da saß und mir so überlegt habe, okay, was stört mich jetzt so richtig dran? Und da war wirklich im Grunde genommen wirklich nur dieses mit dem Magen, was mir direkt eingefallen ist.
Mhm.
Und sonst war es echt, mhm, wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen notgedrungen, halt dann noch 2 Punkte gesucht. Aber ja. Ich finde, wir haben es schön beantwortet.
Ja.
Genau, und unsere 3. Frage heute kommt vom Flo. Und er fragt uns nach dem wichtigsten oder nach unserer Meinung nach dem wichtigsten Gadget am Trail-Rucksack.
Also für mich sind es zu 100% Reißverschlusstaschen. Mhm. Und ich weiß, ganz viele mögen das nicht, weil der Reißverschluss ihnen zu schwer ist oder hängt oder was weiß ich. Also es ist bei uns immer wieder die Diskussion bei den Samples, bei den Athletenbesprechungen. Aber am liebsten hätte ich 10 Reißverschlusstaschen am Trailrucksack. Eine, wo ich einen Schlüssel reinstecken kann, eins, wo ich ein Handy reinstecken kann, eins, wo ich Salztabletten reinstecken kann.
Mhm.
Einfach kleine Taschen, die man zumachen kann, wo nichts rausfällt. Und das ist irgendwie auch so das, auf was ich am meisten schaue, wenn ich einen Trail-Rucksack bewerte.
Wir haben genau dieselbe Antwort. Wir haben genau dieselbe Antwort. Ich habe tatsächlich mir ein bisschen schwer getan, weil ja, ich mich jetzt nicht so richtig auf ein Gadget einschießen konnte, aber ich habe tatsächlich geschrieben, wenn ich mich auf eine Sache einschießen müsste, wäre es wahrscheinlich das Fach, das wasserfest und mit einem Reißverschluss verschließbar ist, weil ich da immer mein Handy reinpacke. Tatsächlich wäre es das. Ja.
Ja, ich finde das, also manchmal haben die ja dann sogar noch so einen Riemen für einen Schlüssel oder so, das muss es meinetwegen alles nicht haben, aber einfach so Reißverschlusstaschen, die man richtig sicher zumachen kann, weil ich finde auch, dass der Platz unter den Armen oft unterschätzt wird. Mhm. Also bei den meisten Trailrucksäcken ist da ja dann einfach nichts. Und das finde ich auch total schade, weil da kann man richtig gut noch ein Fach mit dem Reißverschluss hinmachen.
Mhm.
Wahrscheinlich schwitzt man da mehr, also muss man es in eine Folie packen oder sonst was. Aber das sind für mich auch so richtig unterschätzte Plätze für Fächer. Und wir haben jetzt im Moment einen Trailrucksack zum Testen, wo 2 Reißverschlussfächer dran sind, was mir immer noch zu wenig ist.
Mhm.
Aber hatten die ganzen beiden letzten Jahre halt einen, wo eigentlich kein Reißverschluss dran ist. Und damit habe ich mich so schwer getan, allein schon im Training loszulaufen, weil ich dann geschaut habe, okay, ich brauche dann aber eine Hose, die hinten ein Fach hat, damit ich hinten den Schlüssel reinstecken kann. Oder ich brauche eine Jacke oder einen Langarm, was ein Reißverschlussfach hat. Dann war es total warm oder ich habe gerade die Hose in der Wäsche, die ich dazu gern anziehen wollte. Und dann bin ich überfordert, wo mache ich jetzt den Schlüssel hin? Also ist so ein Reißverschlussfach am Trailrucksack am liebsten sogar mehr als einfach. Ist mir super wichtig.
Ja, das kann ich total verstehen. Wie ist es dann bei deinem, weil du hast ja quasi einen eigenen Rucksack, oder? Wie viele Reißverschlusstaschen hat der dann?
Der hat 5.
Ah ja.
Aber ja, für den UTMB darf ich den diesmal nicht nehmen.
Ja, okay.
Also ja, ich bin gerade, das ist so das, was mich diese Woche so ein bisschen beschäftigt. Zum einen muss ich meinen finalen Rucksack zum Bedrucken schicken.
Mhm.
Da muss noch das VWR-Logo drauf, aber bin noch nicht so 100% happy. Ich würde gerne noch mehr dran adjustieren oder dran nähen. Ich finde die Halterung da für den, wir haben auch so einen neuen Köcher, ist perfekt. Die finde ich richtig, richtig gut. Viel besser, als ich selbst bei meinem eigenen Rucksack gemacht hatte.
Mhm.
Aber darüber hinaus habe ich schon so 2, 3 Stellen, wo ich noch nicht so richtig zufrieden bin und noch so am Hin und Her probieren bin und am Grübeln, ob ich darauf jetzt vertrauen soll oder nicht. Weil mir macht auch wirklich viel aus, wie der Trail-Rucksack dann final sitzt für so viele Stunden.
Mhm.
Weil ich sagen muss, ich hatte dieses Jahr ein Jahr, wo ich absolut überhaupt keine Rückenproblematiken hatte. Und das hatte ich sonst immer, auch schon bei 40-Kilometer-Rennen und so. Ich habe ja so leicht Skoliose und immer, wenn ich den Trail-Rucksack ja, dann mehrere Stunden auf habe, habe ich halt irgendwo eine Problematik bekommen, einen leichten Schmerz oder so. Und das hatte ich dieses Jahr gar nicht, weil dieser Rucksack, den ich selbst gemacht habe, halt wirklich für mich perfekt saß. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen, okay, was, wenn ich jetzt dann mit dem beim UTMB laufe, mit dem neuen, und dann kriege ich aber nach 6 Stunden eine Rückenproblematik oder dann sticht es mir auf die eine Rippe oder so. Mhm. Ach, da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig.
Ja, es ist ganz interessant, das von dir so zu hören, weil ich muss sagen, ich habe halt, also ich glaube tatsächlich, dass das schon auch nochmal ein Punkt ist, wie lange man unterwegs ist natürlich. Es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob man über 20 Stunden läuft oder halt 6, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, ja. So diese Trail-Rucksack-Thematik, also ich nehme halt immer die, die wir halt quasi von Terex bekommen, saisonal. Ich habe das noch nie quasi individuell mal mir meinen eigenen Rucksack gebastelt. Und bin da jetzt aber immer mehr, dass ich mir denke, es wäre schon mal spannend, mal, was würde ich da dann, wie würde ich den bauen, weil im Moment bin ich halt immer mit dem, was wir haben, sehr zufrieden. Der, den wir jetzt neu haben, der bounced viel weniger. Das ist auch was, was ich hier aufgeschrieben habe. Das ist natürlich kein Gadget in dem Fall, aber so ein Trail-Rucksack, der darf halt nicht so rumhüpfen. Also das ist wirklich gerade mit den Flasks drinnen, ey, was ich schon an zerschupperten Schlüsselbeinen und Zeug halte, ja, ist auch so.
Und auch das führt irgendwo dann zu Problematiken, ja, dass man irgendwo ausweicht oder halt, weil es ist einfach so, alles, was nicht perfekt sitzt, wenn man ganz viele Stunden damit läuft, mhm, es ist mal nicht mal nur eine Wunde oder eine aufgeriebene Stelle, sondern irgendwo hält man dann den Arm anders oder den Rücken oder man belastet eine Rippe anders. Und wenn man halt dann ganz viele Stunden unterwegs ist, merkt man das leider irgendwann.
Auf jeden Fall, ja. Ist halt so eine Ausweichbelastung dann quasi. Ja, deswegen ist so ein Rucksack echt so krass wichtig. Von daher finde ich das schon spannend, sich dann mal zu überlegen, okay, was wäre quasi mein individueller Favoritenrucksack? Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ja, mal schauen.
Mhm. Ich habe bei der FKT vor 2 Wochen ausprobiert, mal mit Trinkblase zu laufen, ja, weil ich da ja mich eben selbst verpflegt habe. Und ich finde, die Trailflaschen in den Rucksack zu bekommen, auch immer was halt oft Zeit kostet. Und gerade wenn der richtig voll ist, wie beim UTMB mit dem ganzen UTMB-Kit. Ich habe jetzt gerade gestern gesehen, es gibt schon wieder zusätzliche Sachen, die man dabei haben muss. Da tue ich mich dann schwerer, in der Geschwindigkeit eine Flasche komplett aufgefüllt reinzustopfen, dabei noch was zu trinken, trotzdem das Tempo zu halten. Und was ja auch super wichtig bei dir beim OCC zum Beispiel ist, wo man sich selbst verpflegt. Aber ich hatte von der Trinkblase einen so großen Brand am Rücken. Mhm. Ich habe das schon danach beim Duschen gemerkt, aber es ist jetzt echt, es ist immer noch nicht 100% weg. Wir waren gestern im Freibad und selbst da habe ich es dann noch gemerkt. Und das ist halt auch nicht die Lösung. Nee. Muss ich auch nochmal umdenken.
Ja, das ist echt, also ja, ich hatte das jetzt, ich habe das tatsächlich jetzt gerade vorne am Bauch. Aber das ist auch ein bisschen halt meine Schuld gewesen oder inwieweit man das meine Schuld nennen kann. Ich bin halt nur im BH gelaufen am Wochenende, weil es so heiß war. Mhm. Und mir hat halt mein Rucksack dementsprechend so halt gerieben an der Stelle, wo halt nur Haut war. Und da ist jetzt halt so eine Brandstelle. Und das ist halt echt, das, also mein gesamter, also vorne der Bauch ist schon auch ein bisschen hier und da vernarbt und so, habe ich mir auch gedacht, das war jetzt nicht die Schuld von dem Rucksack direkt, sondern halt von dem zu kurzen BH. Da braucht man halt dann wirklich so einen Race-BH, der halt da drüber geht, dann ist das keine Thematik mehr. Aber das ist halt auch, also ich will halt nicht in ein paar Jahren so einen komplett zugenarbten Oberkörper haben. Deswegen, da muss man schon, ja, macht schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, auf jeden Fall, ja.
Ja, oh, da musste ich direkt gerade an Herzfrequenzgurt denken. Das kenne ich immer vom Aufscheuern unterm Sport-BH oder so. Ja. Deswegen laufe ich so ungern mit Herzfrequenzgurten an der Brust, weil ich halt, da diese Wundstellen, schrecklich.
Ja. Was man halt so mitmacht. Ja, doch.
Ja, ich sag's dir.
Ist schon gesund.
Bist du denn im Moment im Olympia-Fieber?
Ich?
Du bist ja in Frankreich. Ja, ich weiß.
Also es ist tatsächlich so, dass unser Fernseher hier im Chalet quasi Tag und Nacht läuft, weil der Hugo, mein Teamkollege, der ist ja Franzose und der ist natürlich stolz wie Oscar, dass Paris das Ganze beherbergt und auch die Eröffnungsfeier hat er hier mit glänzenden Augen alles verfolgt. Das ist schon sehr reizend gewesen, dazu zu gucken, muss ich sagen. Ich würde sagen, ich selbst bin tatsächlich fast gar nicht im Fieber, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich weiß nicht, irgendwie geht es ein bisschen an mir vorbei. Das hat aber nichts mit Desinteresse oder so zu tun. Es ist nur einfach, ja, keine Ahnung, ich fieber da jetzt nicht so mit. Aber ich habe es natürlich auf dem Schirm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier quasi jeden Tag vorm Fernseher sitze und mir das anschaue. Das nicht. Ja. Wie ist das bei dir?
Okay. Ja, da könnten wir nicht unterschiedlicher sein. Aber ist vielleicht auch gut so. Also ich bin die Person, die abends um 22 Uhr noch kurz auf dem Rad oder auf der Matte, auf der Stabi-Matte sitzt, dabei schwimmen schaut oder irgendwas und den Tränen kaum unterdrücken kann, weil ich denke, oh, hat sich so belohnt, das ist so schön. Also da könnten wir kaum unterschiedlicher sein.
Ja, nee, also was ich tatsächlich schon rausgesucht habe, weil das interessiert mich sehr, Breakdance ist ja jetzt auch eine neue Disziplin, das kommt am 9. August, glaube ich. Also da werde ich auf jeden Fall mal reingucken.
Okay, das werde ich mir wahrscheinlich eher nicht anschauen.
Nee, also wie gesagt, das hat tatsächlich gar nicht, also erstens muss man auch dazu sagen, hier so, ja, keine Ahnung, so Fechten und so, das holt mich tatsächlich jetzt so gar nicht ab. Und das läuft ja gerade so ein bisschen noch oder so.
Ja, ich will auch nicht disrespektierlich sein, aber Fechten schaue ich jetzt auch nicht. Aber so, oh, ich schaue wirklich gern Schwimmen oder Hockey habe ich jetzt auch geschaut oder
Mountainbiken.
Ich finde schon, es gibt einfach bei Olympia so viele coole Sportarten zum Verfolgen, so viele, mich interessieren halt auch immer die persönlichen Geschichten dahinter und das Mitfiebern und ja, es, also ich finde es einfach toll und Olympia hat einfach einen besonderen Vibe und dann sind aus dem Internat auch dieses Jahr echt recht viele dabei.
Ach krass, okay.
Und das finde ich ist auch nochmal was anderes zum Mitfiebern und ja, ich freue mich richtig doll, wenn Leichtathletik nächste Woche anfängt, logisch.
Das ist dann was anderes.
Das ist dann auch noch mein anderes Highlight.
Das ist dann, also damit dann auch ich schon auch so, dass es mich sehr, sehr interessiert. Das heißt wirklich nicht, dass ich die anderen Sportarten nicht irgendwie respektiere oder so, aber das ist halt wirklich was, da bin ich gerade einfach jetzt nicht so krass dabei. Aber wir haben alle hier schon gesagt, boah, nächste Woche mit Leichtathletik und so. Ich glaube, da wird es dann schon nochmal was anderes. Hattest du mir nicht letzte Woche diese Doku mit Simone Biles empfohlen? Das war doch das, gell? Das ist inzwischen, ich glaube,
hast du sie geschaut?
Noch nicht, weil unser WLAN hier eine Katastrophe ist. Aber ich glaube, inzwischen haben es mir wirklich 5-6 Leute ans Herz gelegt, dass ich das anschauen soll. Also ich bin sehr, sehr motiviert, das zu tun. Ich befürchte nur leider, dass ich das...
Ja, schau, du könntest jetzt... tagsüber oder halt vormittags und abends ihre Wettbewerbe schauen und dazwischen die Doku. Und immer wenn du Recovery machst.
Völliger Overload. Nee,
dann würdest du wirklich viel rollen und dehnen.
Ja, boah, aber was eine schöne Frau, ey. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr motiviert, das zu gucken.
Total inspirierend.
Ja, aber jetzt muss glaube ich noch warten. Ich glaube, das funktioniert hier nicht mit dem WLAN, ja. Genau.
Ah, okay. Das ist ein bisschen doof, ja. Nee, also ich habe mir vorgenommen, immer wenn ich halt irgendwelche Wettbewerbe schaue, dass ich dabei halt irgendwas Effektives für die Recovery mache, dann fühle ich mich nicht so schlecht. Vor allem, wenn das Wetter so schön ist. Ich meine, abends ist es egal, aber vormittags, wenn ich dann vom Laufen komme oder vom Rad steige und dann mir was anschaue, dass ich dabei immer irgendeine Recovery mache. Also irgendwas dehnen, rollen, mit der Massage gern oder mit den Boots, irgendwas Effektives, damit ich mich nicht ganz so faul fühle.
Ja. Hä, schaust du fern? Nein, ich erhole mich.
Ja. Das ist alles Teil meines Programms. Das ist mein Erholungsprogramm.
Ja. Sehr gut. Ja.
Ja, schön. Dann wünsche ich dir heute eine schöne Trainingseinheit in Chamonix auf den schönen Trails.
Dankeschön. Ja, eine schöne Folge war das. Wir sind mal wieder so ein bisschen ins Ratschen gekommen. Das mag ich ja eher am liebsten, muss ich sagen, wenn sich so ein bisschen... eingrooved.
Das stimmt. Es hatte viel Positives, aber natürlich auch ein bisschen was Negatives durch diese drei Sachen, die uns beim Laufen stören. Aber so ist ja das Leben, gehört dazu.
So. Ja. Nee, aber dann dir einen schönen Tag in Innsbruck daheim und sag dir Mimi liebe Grüße. Und
das mache ich.
Ja, dann hören wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann.
Falls ihr jetzt noch Lust auf weiteren Trailrunning-Content habt, gibt es gute Nachrichten. Die zweite Folge von Chasing Ida, Zielsprint, ist ab jetzt auf Idas YouTube-Kanal online. Darin wird Ida auf ihrem Rennen beim Zugspitz Ultra Trail begleitet, welches auch Thema der gleichnamigen Podcast-Folge 56 war. Idas YouTube-Kanal findet ihr entweder über die YouTube-Suche unter Ida Sophie Hegemann oder über den Link in unseren Shownotes.